Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 17, 1 bis 5. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Was ist die Botschaft der Bibel, die Hauptbotschaft der Bibel und jedes einzelnen biblischen Buches? Man kann sie in einem Wort zusammenfassen. Gott. Gott selbst ist die Hauptbotschaft der Bibel. In allen Geschichten und Gerichten und Rettungen und natürlich im Evangelium geht es um Gott. Dass er sich offenbaren will, damit wir ihn erkennen und anbeten. Und ich weiß nicht, wer von euch hat jetzt alles gedacht, was ist die Hauptbotschaft der Bibel? Es ist Jesus. Und alle, die ihr das gedacht habt, das ist richtig. Das widerspricht sich nicht, denn durch Jesus, durch seinen Sohn, hat sich Gott offenbart, damit wir ihn erkennen können. Und vielleicht ist sogar jemand so weit gegangen, dass er gesagt hat, nein, es ist doch, die Hauptbotschaft der Bibel ist doch diese Bundesverheißung Gottes, dass er unser Gott sein will und wir sollen sein Volk sein, weil ich das immer wieder gesagt habe in anderen Predigten. Und auch das war richtig, denn auch das entspricht dieser Hauptbotschaft, die Gott ist. Denn diese Bundesverheißung Gottes, die drückt ja genau das aus, dass wir durch diesen Bund Gott erkennen sollen und mit ihm verbunden sind zu seiner Ehre. Also es bleibt dabei, es geht um Gott und damit um seine Verherrlichung. Er steht an erster Stelle. Und jetzt könnte man fragen, ja, ist denn das gerecht? Ist denn das gut, dass sich alles um Gott dreht, um seine Verherrlichung? Ist es richtig, dass er für das, was er ist und für das, was er tut, Ruhm, Lobpreis und Anbetung bekommt? Es gibt Menschen, die sagen, sie haben ein Problem mit dem Gott der Bibel. Warum? Weil er so selbstverliebt, so selbstsüchtig ist. Es geht immer nur um seine Ehre. Soll das Liebe sein? So einen Gott möchte ich nicht haben, der sich nur um sich selbst dreht. Und Menschen, die das sagen, die sagen das nicht, weil sie so sehr auf wahre Liebe und Demut bedacht sind, sondern weil sie selber selbstverliebt sind. Weil sie sich eben nicht unter Gott demütigen wollen. Und genau das ist ja das Grundproblem der Menschen. Das ist ja ihre Ursünde. Der Mensch denkt von sich, dass er das Maß aller Dinge ist. Dass er an erster Stelle steht. Dass sich alles um ihn dreht. Und auch Gott muss sich um ihn drehen. Dass er über Gut und Böse und alle anderen Dinge entscheidet. Damit ja nicht Gott sozusagen diese erste Stellung einnimmt, hat der Mensch sich sogar sowas ausgedacht wie die Evolution. Und durch die Evolution ist auch unsere Moral entstanden. Alles ist irgendwie durch den Menschen und durch seine Fortentwicklung entstanden. Dass wir jetzt wissen, was Gut und Böse ist, zum Beispiel. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass aus diesem Denken des Menschen, aus dieser Sünde alle anderen Sünden kamen. Deshalb ist die Welt so, wie sie ist, so verkommen, voller Ungerechtigkeit, weil sie gottlos ist, weil sie Gott eben nicht mehr an erster Stelle hat. Aber Jesus ist gekommen, um uns aus Sünde zu befreien. Er will uns aus dieser verhängnisvollen Lage, aus dieser Verlorenheit befreien. Und der Weg, wie das geschieht, und der Grund, warum er das tut, ist, dass Gott verherrlicht wird. Gott soll verherrlicht werden, weil er das höchste Wesen ist, weil er eben Gott ist. Der einzig Anbetungswürdige. Ihm gebührt aller Ruhm und Ehre und Majestät, weil er alle Macht hat, weil er vollkommen ist. Wir haben es heute Morgen im Bekenntnisunterricht gehört. Weil er der Schöpfer und Erhalter ist. Wenn Gott nun irgendein anderes Wesen, was er dann zwangsläufig eines seiner eigenen Geschöpfe wäre, vergöttern würde, wenn er sich um irgendein anderes Wesen drehen würde, dann würde Gott selbst Götzendienst betreiben. Dann würde er selbst ungerecht behandeln, weil nicht mehr an erster Stelle wäre, was an erster Stelle gehört. Und Gott würde dann damit aufhören, Gott zu sein. Er wäre ungerecht, er wäre nicht mehr vollkommen perfekt, gerecht. Aber noch etwas Zweites ist wichtig, hierbei zu bedenken, und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Wenn Gott nicht alles für seine Verherrlichung tun würde, wenn Gott sich, muss man so sagen, nicht um sich selbst drehen würde, dann wären wir verloren. Manche missverstehen genau das, nämlich die Rettung des Menschen. Sie schlussfolgern, dass sich Gott nicht um sich, sondern um den Menschen dreht, weil er alles dafür gibt, um den Menschen zu retten. Er hat ja sogar seinen eigenen Sohn gegeben. Für den Menschen. Aber es ist umgekehrt. Gerade in unserer Errettung sollen wir erkennen, dass Gott der allein Anbetungswürdige ist, weil nun mal er der Retter ist. Und keiner sich selbst retten kann. Weil gerade in der Rettung Gottes seine Liebe und Treue und Heiligkeit und Gerechtigkeit offenbar wird. Paulus spricht im Epheserbrief, wir haben es heute in der Lesung gehört, von unserer Errettung, angefangen von der Erwählung bis hin zur Verherrlichung. Und er gibt dann im Epheser 1, Vers 6 das Ziel an. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in den Geliebten. Wir werden errettet zur Verherrlichung Gottes. Im Alten Testament haben wir sehr viele Stellen, die das deutlich machen. Wir haben das heute im Hesekiel auch in der Lesung gehört. Dass Gott sagt, um meines Namens willen, um meiner Ehre willen, errette ich euch. Auch im Jesaja sagt Gott das so. Du hast es weder gehört noch gewusst, noch war jemals dein Ohr geöffnet. Denn ich wusste, dass du völlig treulos bist und von Mutterleib an ein Übertreter genannt worden bist. Der Mensch, der ist nicht würdig. Er nimmt nicht eine vorrangige hohe Stellung ein. Er ist ein Sünder, er ist verloren. Was sagt Gott weiter? Um meines Namens willen bin ich langmütig. Und um meiner Ehre willen halte ich mich zurück, dir zugute, dich nicht auszurotten. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Und darum lautet unser Thema heute, freut euch, denn Jesus betete um Gottes Verherrlichung. Freut euch, denn Jesus betete um Gottes Verherrlichung. Und Jesus drückt das in diesem Gebet, was wir im Johannes 17 haben. Man nennt es auch das hohe priesterliche Gebet. Er drückt es dort selbst so aus. Ja, er beginnt mit der Bitte um die Verherrlichung Gottes. Und dann Vers 13, das steht jetzt noch nicht in unserem heutigen Predigtext, aber ich lese es euch schon mal vor, steht Folgendes. Sagt Jesus mitten im Gebet, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus betet. Diesmal nicht abgeschieden von seinen Jüngern, so wie wir es aus den Evangelien oftmals gewohnt sind. Dann lesen wir nur, Jesus ging die ganze Nacht beten auf irgendeinem Berg. Keiner weiß so richtig, was hat er eigentlich gebetet. Aber jetzt ist es anders. Jetzt betet Jesus laut vor seinen Jüngern. Und es hat einen Grund. Sie sollen mit seiner Freude erfüllt werden. Vielleicht fühlst du dich am Anfang dieses Jahres bedrückt. Vielleicht geht es dir so ein bisschen so wie mir, dass man in das neue Jahr startet. Erstmal hat man sich erholt, es war schön, aber jetzt kommt so, sagt so langsam, was liegt denn alles dieses Jahr eigentlich vor einem? Erstmal geht es wieder von vorne los. Und dann kommen so viele Dinge, die dieses Jahr gemacht und geschafft werden müssen. Und dann drückt das einen richtig. Es kann ihn vielleicht sogar erdrücken. Und vielleicht ist es auch so, dass dir die rechte Glaubensfreude fehlt. Ja, die Freude an Jesus. Dass sie gedämpft ist, eben durch diese Sorgen, mit denen wir uns beschäftigen. Oder eben durch unsere Sünden. Ja, der Glaube, der ist da, aber er plätschert so dahin. Und wenn es so ist, dann ist diese Predigt, dann sind diese Worte Jesu genau das Richtige für dich. Jesus hat dieses Gebet gebetet, und zwar laut und so, dass es seine Jünger uns überliefert haben. Und der Vater hat diese Bitte erfüllt, damit wir mit Freude erfüllt werden. Freut euch, denn Jesus betete um Gottes Verherrlichung. Also Gottes Verherrlichung erfüllt uns demnach mit Freude. Also müssen wir jetzt weiter fragen, ja, wie wird denn Gott verherrlicht? Und was hat denn Jesus jetzt konkret gebetet? Nun, das Mittel zur Verherrlichung Gottes des Vaters ist die Verherrlichung seines Sohnes. Das ist unser erster Punkt. Gott wird verherrlicht durch die Verherrlichung seines Sohnes. Ihr seht das auf dem Zettel heute, ich habe heute 6 Punkte. Das sind immer nur kurze Punkte, also wir werden jetzt hier nicht Stunden sitzen, obwohl man es bei diesem Gebet von Jesus machen könnte. Also Gott wird verherrlicht durch die Verherrlichung seines Sohns. Jesus betet, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Also müssen wir weiterfragen, gut, wie verherrlicht Gott jetzt seinen Sohn? Seine Verherrlichung, das müssen wir wissen, ist nicht etwas, was erst jenseits dieser Stunde, vor der Jesus jetzt steht, als Gewinn für ihn bereitsteht. Das könnte man denken, wenn man jetzt nur Vers 5 betrachtet, wo Jesus eindeutig darum bittet, dass er wieder in Gottes Herrlichkeit zurückkommen könne. Aber die Einleitung des Gebets macht deutlich, dass es hier um viel mehr geht, dass es hier zuerst um das Kreuz geht. Da steht ja, dies redete Jesus. Und danach hob er seine Augen auf. Und dies bezieht sich auf die Abschiedsreden von Jesus, die wir in den letzten Predigten behandelt haben. Und die Botschaft der Abschiedsreden Jesu, das haben wir in der letzten Predigt dazu gesehen, die lässt sich zusammenfassen mit dem ersten und dem letzten Vers der Abschiedsreden. Jesus sagt seinen Jüngern, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann der letzte Vers, denn ich habe die Welt überwunden. Und ich habe euch das schon gesagt, wir können es eben auch so dann formulieren. Wir können an Jesus glauben und das bedeutet, wir sind jetzt und für immer mit ihm verbunden zu unserem ewigen Heil, weil er die Welt durch das Kreuz überwunden hat. Und mit dem Abschluss dieser Abschiedsreden steht Jesus nun unmittelbar diese Stunde, also der Moment bevor, in dem sich das alles erfüllen wird, was er ihnen in diesen Abschiedsreden nochmal deutlich gemacht hat. Nämlich, dass er zurück zu seinem Vater gehen würde, über das Kreuz. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ja, Gott wird verherrlicht durch die Verherrlichung seines Sohnes, das war das erste. Und jetzt der zweite Punkt. Jesus wird verherrlicht durch seine Erniedrigung und Erhöhung. Auf den Zetteln steht das schon so, sehr gut. In der Erniedrigung Jesu zur Erlösung der Menschen, da beginnt Jesu Verherrlichung. Das wurde schon zu Weihnachten deutlich, zur Geburt Jesu. Ich lese nochmal Johannes 1, Vers 14. Ja? So beginnt das Johannesevangelium. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen, was? Seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das ist doch interessant, das ist eigentlich ja paradox. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus legt doch seine Herrlichkeit ab, um Mensch zu werden. Er erniedrigt sich. Und diese Erniedrigung, die geht sogar noch viel weiter. Sie findet ihren Höhepunkt am Kreuz. Und genau das führte zu seiner Verherrlichung. Seine Erniedrigung macht seine Herrlichkeit offenbar, denn sie führte zu einer Verherrlichung, die mehr bedeutet, als dass Jesus wieder im verherrlichten, verklärten Zustand Gottes existiert. Jesus war nach seiner Menschwerdung, nach seiner Himmelfahrt, auf eine größere Art verherrlicht als davor. Jesus wird in besonderem Maß verherrlicht, weil er durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung Gottes Gnade und Liebe in der Welt offenbar gemacht hat. Weil er für die Vergebung der Sünden stirbt, indem er stellvertretend Gottes Strafe über unsere Schuld getragen hat. Und weil er nach seiner Erhöhung den Heiligen Geist senden wird, und das ist jetzt der Punkt, durch den die Menschen nunmehr befreit von ihrer Sünde Gott den Vater und den er gesandt hat, Jesus Christus, erkennen können. Der Sohn und damit der Vater, sie werden verherrlicht, indem Gottes herrlicher Ratschluss, ungerechte Menschen gerecht zu machen und dabei selber gerecht zu bleiben, offenbart und erfüllt ist. Gott wird durch die Verherrlichung Jesu verherrlicht, weil Gottes auserwähltes Volk durch die Verherrlichung Jesu den Vater erkennen sollte. Und diese Erkenntnis, das hören wir hier in Vers 3, bedeutet nichts anderes, als das ewige Leben zu haben. Und das führt uns zum dritten Punkt. Durch Jesu Verherrlichung in Erniedrigung und Erhöhung, also Menschwerdung, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt, werden wir errettet. Durch Jesu Verherrlichung werden wir errettet. Ich lese uns nochmal Vers 2 und 3. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen eben das Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Bibel definiert ewiges Leben nicht als ein nie endendes Leben. Oder jedenfalls nicht in erster Linie. Sondern als Erkenntnis des ewigen Gottes. Jesus hat uns diese Erkenntnis und damit dieses Leben gegeben durch seine Erniedrigung und Erhöhung. Ja, Erniedrigung, das war das Sühneopfer für unsere Sünden. Und Erhöhung, er ist zurückgekehrt zum Vater, dass er uns den Heiligen Geist sendet, der uns diese Vergebung, diese errungene Vergebung mitteilt, der unser Herz von Sünden reinigt und der uns dadurch fähig macht, dass wir Gott erkennen können. Gott zu erkennen bedeutet darum mehr, als nur zu wissen, aha, okay, jetzt glaube ich, es gibt einen Gott. Und ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, wie er ist. Nein, es bedeutet, eine lebensspendende Beziehung zu ihm zu haben. Dieses Erkennen, ich habe euch das ja schon öfters erklärt, da geht es um eine, wirklich eine Beziehung, die man miteinander hat. Wenn ein Mann eine Frau erkennt, dann haben sie Geschlechtsverkehr, dann sind die auf intimste, tiefste Art und Weise verbunden. Das ist dieses biblische Erkennen. Es bedeutet, mit dem ewigen Gott, mit der Quelle allen Lebens verbunden zu sein. Und deshalb haben wir durch die Erkenntnis Gottes ewiges Leben. Es bedeutet, Gott in seiner Liebe und in seiner Treue zu erkennen und darauf zu vertrauen. Und Jeremia, der Prophet, der eine dieser wichtigsten Verheißungen im Alten Testament über diese Verbindung, über diese Beziehung, die wir mit Gott haben werden, eben über diesen neuen Bund schreibt, der fasst das wunderbar zusammen. Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinem Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden nicht alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Jetzt kommt der Grund dafür. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ich fasse das nochmal zusammen. Gott wird verherrlicht durch die Verherrlichung Jesu. Jesus wird verherrlicht durch seine Erniedrigung und Erhöhung und dadurch wiederum werden wir errettet. Und das führt uns zum vierten Punkt. Durch unsere Errettung verherrlichen wir Gott. Wenn ein Mensch durch diese Gaben Jesu, durch die Vergebung der Sünden und den Heiligen Geist, Gott so erkennt, dann verherrlicht er Gott. Denn dann stößt er sich nicht mehr an diesen angeblich selbstverliebten Gott, sondern dann erkennt und preist er den dreieinen Gott, den Gott, der Liebe ist und der den Menschen aus seiner bedingungslosen, freien Liebe errettet. Den Heiligen Geist, der in Gott erkennen ist. Den Sohn, der für die Vergebung seiner Sünden gestorben ist. Und den Vater, der aus Liebe zur Welt seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Er erkennt den einen Gott in seinen drei Personen, die einander bedingungslos lieben und ehren und deshalb unsere Errettung bewirkten. Ihre Liebe zueinander ist vollkommen heilig, rein und herrlich und sie ist unendlich groß. Gott ist nicht selbstverliebt. Gott ist ein dreieiner Gott, der Liebe ist. Und weil seine Liebe so unendlich groß ist, ist sie übersprudelnd, überbordend. Aus überfließender Liebe nimmt uns Gott in seine vollendete Liebesgemeinschaft mit hinein. Wenn Gott sich verherrlicht, dann bedeutet das, dass er uns seine Liebe zeigt und schenkt. Versteht ihr, warum uns nichts Besseres passieren kann, als dass Gott sich zuallererst um seine Verherrlichung kümmert? Das war die Botschaft aus Johannes 14 bis 16. Das war dieser Kern. Wir werden hineingenommen in die vollendete Liebesgemeinschaft des dreieinen Gottes. Das Fundament unserer Errettung ist die Liebe des Vaters zum Sohn und die Liebe des Sohnes zum Vater. Beide verherrlichen sich gegenseitig aus Liebe zueinander. Versteht ihr? Es gibt kein tieferes und größeres und besseres Fundament. Unsere Errettung in Ewigkeit, die ist so sicher wie Gottes Ehre und Majestät und Herrlichkeit. Weil unsere Rettung zur Verherrlichung Gottes dient. Vielleicht ist es jemand hier, der spürt, dass er noch nicht diese tiefe Erkenntnis Gottes hat. Der Jesus noch nicht auf diese Art und Weise kennt. Und der jetzt vielleicht denkt, oh, bin ich da außen vor? Weil es hier anscheinend nur um so eine besondere Gruppe von Eingeweihten geht. Da muss es schon eine ganz besondere Ebene stehen, einer ganz besonderen Gruppe angehören, um hier mit dabei zu sein. Und die Antwort lautet, nein, das ist nicht so. Jesus spricht und betet diese Worte vor seinen Jüngern. Vor seinen 12 Jüngern, nee, es waren nur noch 11 zu dieser Zeit, die genau diese Zusammenhänge, die er ihnen hier erklärt hat, eben nicht erkennen konnten, die nicht glauben konnten. Und er betet es laut vor den Jüngern, damit sie glauben, damit sie erkennen, damit sie ewiges Leben bekommen. Und diese Worte stehen in der Bibel und werden bis heute verkündet, um immer wieder Menschen Erkenntnis zu schenken und sie zum Glauben zu rufen. Jesus wird das später in diesem Gebet so ausdrücklich noch sagen. Aber auch mit diesen ersten Versen macht er das schon deutlich. Auch mit diesen ersten Versen spricht er jeden Menschen an. Jesus ruft dich, dass du ihm deine Sünden bekennst, dass er dich von ihnen reinigt. Und er will das gerne tun, weil du dadurch gerettet wirst und weil du dadurch mit ihm und allen anderen heiligen Gott verherrlichen kannst. Aber ich nehme mal an, viele von euch, vielleicht sogar alle, ihr habt das schon erkannt. Ihr kennt diese Zusammenhänge. Ihr glaubt an Jesus. Ihr habt erkannt, dass Gott ein liebender Vater ist. Und euch möchte ich folgende Anwendung hier mitgeben. Nämlich, dass ihr in euren Sorgen und Nöten und Bedrängnissen, die ihr habt, um die wir ja so gerne und den lieben langen Tag unsere Gedanken kreisen lassen, immer wieder drehen sich unsere Gedanken über die Probleme, die eben vor uns liegen. Und wir denken, naja, wenn ich es noch ein bisschen darum kreisen lasse, dann werde ich vielleicht eine Lösung finden für heute und für die Woche und am besten schon für das ganze Jahr und vielleicht schon für die nächsten 10 Jahre. und vielleicht noch darüber hinaus, dass mein Leben sicher ist. Versucht eure Gedanken auf diesen Text, auf diese Botschaft zu richten. Meditiert darüber und freut euch darüber. Hier liegt eure Sicherheit. Hier liegt euer Trost, hier liegt eure Freude. Freut euch, denn der Sohn will vor allem eins, den Vater verherrlichen. Und der Vater den Sohn. Und das beinhaltet, ja, das sichert unsere Rettung in Ewigkeit. Wisst ihr, das bedeutet, wir haben schon jetzt ewiges Leben. Nicht erst, wenn wir unseren Lauf erfolgreich absolviert haben, wenn wir in den Himmel ankommen und dass wir es dann, ja, jetzt haben wir es geschafft, okay, jetzt bekommst du es. Nein. Nicht erst, wenn wir unser Werk, was Gott uns hier in dieser Welt anvertraut hat, die Arbeit im Dienst, den er uns gegeben hat, vollendet haben, sondern schon jetzt. Weil Jesus sein Werk vollendet hat. Weil wir ihn im Evangelium erkennen durften. Weil wir im Glauben mit ihm verbunden sind. Und durch diese Erkenntnis, durch diese Verbindung, durch diese lebendige Beziehung mit dem dreieinigen Gott können wir jetzt unseren Lauf laufen, unser Werk vollenden. Aber das ist noch nicht alles. Unser Werk, das, was wir im Gehorsam tun, das dient von nun an zur Verherrlichung Gottes. Es hat damit ewigen Bestand. Es hat einen enormen Wert. Vielleicht denkst du über deine Arbeit, die du hast, über das, was du eben tun musst, an die, in der Stelle, wo dich Gott gestellt hat, oh, das ödet mich an. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ich sehe gar nicht den Sinn da drin. Was kann ich überhaupt hier bewirken? Immer wieder dasselbe. Ja, in unserer Gesellschaft ist es zum Beispiel so, dass das Muttersein oder Vatersein und sich zu Hause um die Kinder kümmern, dass das eine ziemlich verpönte Arbeit ist. Das ist keine Sache von Würde, von Wert. Eine Frau soll gefälligst arbeiten gehen, damit sie was Wertvolles machen kann. Und die Kinder kann man in die, zu den Profis geben, die wissen dann schon, wie sie die versorgen. Und so geht es vielleicht euch mit vielen Dingen, die ihr in eurem täglichen Leben zu tun habt. Dass ihr darin keinen Wert seht. Dass ihr darum trostlos seid. Nun, ich möchte euch mal eine Stelle lesen, eben zu diesem Beispiel Mutter sein, Vater sein, von Martin Luther, was er dazu schreibt. Auf die Idee hat mich Nathanael Amissen, ein Pastor aus Wetzlar, gebracht, der auch neulich darüber gepredigt hat. Und der Luther hier dazu zitiert hat, ich fand das so gut. Luther schreibt, wenn die natürliche Vernunft, welcher die Heiden gefolgt sind, wo sie am klügsten sein wollten, das eheliche Leben ansieht, so rümpft sie die Nase und spricht, ach, sollte ich das Kind wiegen, die Windeln waschen, Betten machen, Gestank riechen, die Nacht wachen, beim Schreien für es sorgen, seinen Ausschlag und Geschwür heilen, danach das Weib pflegen, sie ernähren, arbeiten, hier sorgen, hier tun, da tun, das Leiden und dies Leiden und was denn mehr an Unlust und Mühe der Ehestand lehrt? Ei, sollte ich so gefangen sein? O du elender, armer Mann, hast du ein Weib genommen? Pfui, pfui, des Jammers und der Unlust. Es ist besser frei bleiben und ohne Sorgen ein ruhiges Leben geführt. Man kann das natürlich etwas umformulieren und dann genauso gut für die Frau anwenden. So denkt doch die Welt, oder? Was sagt aber der christliche Glaube hierzu? Er tut seine Augen auf und sieht alle diese geringen, unangenehmen und verachteten Werke im Geist an und wird gewahr, dass sie alle mit göttlichem Wohlgefallen wie mit kostbarstem Gold und Edelsteinen geziert sind und spricht, ach Gott, weil ich gewiss bin, dass du mich als einen Mann geschaffen und von meinem Leib das Kind gezeugt hast, so weiß ich auch gewiss, dass dir es aufs Allerbeste gefällt und bekenne dir, dass ich nicht würdig bin, das Kindlein zu wiegen, seine Windeln zu waschen, für seine Mutter zu sorgen. Wie bin ich in die Würdigkeit ohne Verdienst gekommen, dass ich deiner Kreatur und deinen Liebsten Willen zu denen gewiss geworden bin? Ach, wie gerne will ich solches tun, auch wenn's noch geringer und verachteter wäre. Nun soll mich weder Frost noch Hitze, weder Mühe noch Arbeit verdrießen, weil ich gewiss bin, dass dir's so gefällt. Das, was wir im Gehorsam tun, das, wo Gott uns hineingestellt hat, unsere Arbeit, in der Familie, im Beruf, das heißt es ja Beruf, die Reformatoren haben es eben Beruf genannt. Es ist eine Berufung. Wir dürfen es zu Gottes Verherrlichung tun. Es hat Wert, es hat ewigen Wert. Gott wird verherrlicht durch die Verherrlichung Jesu. Jesus wird verherrlicht durch seine Erniedrigung und Erhöhung. Dadurch wiederum werden wir errettet. Und durch unsere Errettung verherrlichen wir Gott. Und diese herrlichen Wahrheiten will Jesus uns mit seinen Worten nun noch fester zusichern. Indem er uns das Fundament seiner Bitte, das Fundament dieser Verheißung noch deutlicher macht. Ich hatte das heute schon mal im Bekenntnisunterricht. Wir haben ja diese Verheißung über das zukünftige Heil. Dass uns Gott bewahren will, führen will und uns verherrlichen will in seiner Herrlichkeit. Und das Fundament dieser Verheißung, dass wir wirklich sicher gehen können, es wird sich so erfüllen, reicht ganz weit tief zurück. John Piper hat auch ein schönes Bild gebraucht. Wir haben diesen Wolkenkratzer von Gottes Verheißung. Und damit dieser Wolkenkratzer sicher stehen kann, gibt es für diesen Wolkenkratzer ein Fundament, was genauso tief in den Boden ragt. Und darauf geht Jesus jetzt ein. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, dass alles geschieht, weil es Gottes Ratschluss entspricht. Und die Grundlage, die nennt uns Jesus in Vers 2. Der Vers 2 beginnt dann mit diesem Wort gleich wie. Das ist also die Begründung. Gleich wie du ihm, nämlich dem Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Weil der Vater ihm alle Macht gegeben hat, weil er den Sohn bereits zum Herrn und Richter über alle Menschen bestimmt hat und weil er ihn insbesondere dazu ausersehen hat, dass er den Auserwählten das ewige Leben geben soll, dass er ihr Retter werden soll. Und weil er das alles schon vor Grundlegung der Welt so bestimmt hat, darum soll Gott diesen seinen Willen nun durch Christus vollenden. Versteht ihr? Gottes Ratschluss, Gottes ewiger Ratschluss ist die Grundlage für Jesu Gebet. Es war von Anfang an Gottes Plan, durch Tod und Auferstehung Jesu sich vor aller Welt zu verherrlichen. Und weil er das Gottes Plan war, bittet Jesus nun um seine Erfüllung. Das ist schön. Und wir fragen uns vielleicht, warum bittet Jesus seinen Vater um etwas, was der Vater schon lange verheißen hat und definitiv erfüllen wird? Warum bittet Jesus den Vater um etwas, wo er doch selbst dazu gekommen ist, um es zu erfüllen? Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gab. Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass der Vater es sich doch anders überlegt hat? Oder noch überlegen könnte? Oder vielleicht die Möglichkeit, dass der Sohn versagen wird, dass er doch noch einknicken wird? Wir wissen es aus der Bibel. Nein, diese Möglichkeit gibt es nicht. Dass Jesus über das Kreuz zum Vater zurückkehrt. Dass Jesus für unsere Sünden sterben wird und uns den Heiligen Geist vom Himmel aussendet und uns ewiges Leben gibt. Das steht mit hundertprozentiger, das stand mit hundertprozentiger Sicherheit fest, dass es geschehen würde und es ist geschehen, wir wissen es. Und darum betete Jesus gleich im nächsten Vers so, als ob es schon geschehen ist. Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er spricht doch erst am Ende seines Lebens, am Kreuz, es ist vollendet, es ist vollbracht. Aber hier betet er, so als ob es schon vollendet ist. Und wisst ihr, das ist ein stilistisches Mittel Gottes in der Bibel. Er spricht von seinen Verheißungen, die sich erst noch in der Zukunft erfüllen werden, in der Vergangenheitsform. Die Propheten im Alten Testament machen das sehr oft. Sie sprechen in der Vergangenheitsform. Oder auch Römer 8 ist eine berühmte Stelle, wo uns verheißen wird, dass die, die er berufen hat, die wird er auch verherrlichen. Aber da steht nicht, die wird er auch verherrlichen, sondern da steht, die hat er verherrlicht. Gott benutzt dieses Mittel, um uns deutlich zu machen, die Dinge, die er uns verheißt, die Dinge, die auf seinem Ratschluss beruhen, die sind schon so gut wie geschehen. Die werden sich definitiv erfüllen. Nun, auch das ist wunderschön. Aber wir müssen natürlich fragen, ja, warum muss Gott, der Sohn, Gott, den Vater, dann noch darum bitten? Wenn das alles so feststeht, warum dann dieses Gebet? Wir können auch weiter fragen, warum müssen wir überhaupt noch beten? Was bringt das? Und hier stoßen wir wieder auf das große Geheimnis des Gebets, beziehungsweise den Grund, warum wir zuversichtlich und voller Glauben beten können. Und damit kommen wir zum letzten kurzen Punkt. Gottes Ratschluss erfüllt sich durch Gebet. Und hier schließt sich der Kreis, wie Jesus betet. Gottes Ratschluss erfüllt sich durch Gebet. Wisst ihr, liebe Geschwister, es ist eben auch Gottes Wille, dass sein Wille erbeten wird, dass sein Wille gewollt wird, dass sein Wille verlangt und ersehnt und erfleht wird. Und dadurch wird Gott schon durch unser Gebet verherrlicht. Und es ist in Gottes Ratschluss begründet, dass durch das Gebet nach seinem Willen sein Wille geschieht. Jesus hat das in seinen Abschiedsreden 4-mal angesprochen. Das war eins der durchlaufenden, immer wiederkehrenden Themen. Alles, was ihr in meinem Namen beten werdet, das wird der Vater euch geben, das werde ich euch geben. 4-mal hat er das angesprochen. Stellt euch mal vor, ihr geht mit Jesus zusammen von dem Haus, wo das Nachtmahl war, jetzt nach Gethsemane. Der Weg ist nicht so lang. Jesus erzählt, gibt dieses Beispiel vom Weinstock und noch die anderen Dinge. Und 4-mal redet er über das Gebet. Da geht man und sagt, jetzt wiederholt er sich schon wieder. Und am Ende, kurz bevor sie nach Gethsemane kommen, dann betet Jesus selbst. Dann praktiziert er es selbst. Und mit seinem Gebet verherrlicht er Gott. Weil er durch sein Gebet zum Ausdruck bringt, was ihm das Wichtigste und Beste und Schönste in seinem Leben ist, nämlich Gottes Wille. So wie er es dann in Gethsemane auch getan hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille ist mir das Wichtigste. Und durch sein Gebet erfüllte Gott seinen Willen. Und wisst ihr, wir sollen ebenso beten. Und das hat natürlich wieder mit unserer Gotteserkenntnis zu tun. Wenn wir erkennen, dass Gottes Verherrlichung unsere Rettung bedeutet, dann werden wir auch um seine Verherrlichung beten. Und so werden unsere Gebete nach Gottes herrlichen Ratschluss ein Mittel, durch welches sein Wille erfüllt wird. Jesus hat es uns so im Vater unser gelehrt. Was sollen wir beten? Dein Wille geschehe. Und wir sollen es beten, weil Gott unsere Gebete dazu gebrauchen will. Wir plappern da nicht irgendwelche Wünsche in den Wind. Unsere Gebete nach Gottes Willen sind mächtig, sie sind wirksam. Und damit komme ich noch zu einer letzten Anwendung. Wir bitten oft einfach nur, dass Gott unser Leiden beenden oder unsere Wünsche erfüllen möge. Das sind ganz viele unserer Gebetsanliegen. Zum Beispiel, wenn wir uns am Mittwoch zum Gebetskreis treffen. Leiden beenden, Wünsche erfüllen. Und wenn Gott das tut, dann zeigt er dadurch ja seine Gnade. Es ist also nicht generell falsch, solche Bitten zu äußern. Aber wir müssen Folgendes wissen. Gott hat uns nicht verheißen, dass er jegliches Leiden sofort beenden oder all unsere persönlichen Wünsche erfüllen will. Im Gegenteil, wir haben es in den Abschiedsreden von Jesus gehört, die Jesus nachfolgen, die werden Leid erfahren. Und deshalb sollte unsere tiefere, unsere erste Bitte folgendermaßen lauten. Lieber Vater, verherrliche dich in meinem Leben. Verherrliche dich in meinem Leben durch das Leid und durch die Freude, die ich erfahre. Und wisst ihr, wir dürfen wissen, dass Gott diese Bitte erhören will. Und wenn er sie erhört, dass wir dadurch in Ewigkeit reich gesegnet werden. Lasst uns jetzt zusammen beten. Lieber Herr, wir bekennen, dass wir oft egoistisch denken und sogar beten. Herr Jesus, du hast um die Verherrlichung Gottes gebeten. Und das führte zu unserer Rettung. Und wir wollen dich dafür loben und preisen. Dich und den Vater, der deine Bitte erhört hat. Und so bitten wir dich nun, dass wir dich und den Vater und seinen Willen immer tiefer erkennen mögen. Ja, wir wollen mit den Worten des Psalmisten beten, gelobt seist du, o Herr, und lehre mich deine Anweisungen. Herr, wir bitten dich, dass du dich verherrlichst, auch in uns, durch unsere Gemeinde. Wir bitten dich, dass deine Liebe und deine Gnade in uns und durch uns deutlich wird und die Menschen dich erkennen und das, was du getan hast, Herr Jesus. Amen. Wir wollen jetzt zusammen als Antwort darauf, dass